Aber nun fahren wir fort mit Römerbrief Kapitel 15 von Vers 14 bis Vers 33. Seite 171 im Neuen Testament bei den ausgelegten Bibeln. Es ist manchmal gut, wenn wir nicht bloß über die Kernstellen predigen, die uns sowieso schon bekannt sind, sondern auch an Abschnitte kommen, die sonst kaum in den Predigttexten auftauchen würden, weil wir einfach entlang gehen und der Überzeugung sind, das Wort Gottes redet zu uns. Und das hat uns immer etwas zu sagen, auch an Abschnitten, die uns nicht so vertraut sind, die uns nicht so gefüllt erscheinen wie andere Abschnitte des Römerbriefs. Es geht hier um ein persönliches Reden des Apostels über seinen Dienst. Ich weiß aber sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass ihr voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr euch gegenseitig selbst ermahnen könnt. Ich habe euch aber zum Teil sehr freimütig geschrieben, um euch wieder daran zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Ich soll ja ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sein, um wie ein Priester den Dienst am Evangelium Gottes zu versehen, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. So kann ich mich also vor Gott rühmen in Christus Jesus, denn ich würde niemals wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ich würde niemals wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus überall ausgerichtet. Schade, dass wir das nicht alles wissen. Also nicht bloß das, was in der Apostelgeschichte steht, hat Paulus gewirkt. Illyrien, das ist also der östliche Teil von Jugoslawien heute. Das hinter Albanien liegt das, östlich. Da war Paulus überall auch noch tätig. In einem Riesenbogen hat er seinen Missionsdienst getan. Dabei habe ich meine Ehre darein gesetzt, das Evangelium nur dort zu predigen, wo der Name Christi noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einem fremden Grund baute. Darf ich auch noch ergänzen, es ist eine Gefahr, dass man immer wieder bloß Leute hin, hier und dorthin abzieht. Und es ist auch selbst bei einem die Gefahr, dass man von einer Stelle zur anderen rennt und keine feste Gemeinschaft findet. Darum hat der Paulus von diesem Wechsel nicht viel gehalten, hat viel davon gehalten, dass man irgendwo fest einer Gemeinde sich anschließt. Freuen uns, wo sie das auch bei uns tun. Aber dass er das Evangelium dort predigt, wo noch nie es verkündigt wurde, um keinen Konkurrenzneid aufkommen zu lassen zwischen Gemeinden. Sondern ich habe getan, wie geschrieben steht, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen und die nicht gehört haben, sollen verstehen. Das ist auch der Grund, warum ich so oft verhindert worden bin, zu euch zu kommen. Da ich aber nun meine Aufgabe in diesen Ländern erfüllt habe und auch seit vielen Jahren das Verlangen habe, zu euch zu kommen, will ich euch besuchen, wenn ich nach Spanien reisen werde. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann, und von euch dorthin geleitet werde, doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Jetzt aber fahre ich nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen, den von dem Blut Jesu Geheiligten. Das sind also sündige Menschen, die die Befreiung durch die Vergebung Jesu erfahren haben. Denn die Christen in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind ja auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen dafür mit leiblichen Gütern dienen. Wenn ich das nun ausgerichtet und ihnen den Ertrag der Sammlung gewissenhaft übergeben habe, will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, mit dem vollen Segen Christi kommen werde. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe, die der Geist schenkt, dass ihr mir kämpfen helft. durch eure Fürbitte vor Gott, damit ich vor den Ungläubigen in Judäa errettet werde. Und mein Dienst, den ich in Jerusalem, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen ist, damit ich mit Freuden, so Gott will, zu euch komme und mich bei euch ausruhe, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Adventszeit regt immer wieder zum Träumen an. Und das passt in unsere Zeit, weil heute in unseren Tagen viel von Hoffnungen geredet wird. Manche sagen, wenn viele träumen, gemeinsam träumen, dann ist das der Anfang einer neuen Entwicklung. Ich möchte Sie warnen. Ich denke, es ist falsch, was da gesagt wird von den Hoffnungen und Träumen. Wenn viele träumen, ist es der Anfang einer riesigen Enttäuschung. Wir haben im Leben auch schon manchen Traum geträumt, aber es war nichts dran. Wir haben unsere Kraft und unsere Möglichkeiten überschätzt. Und es tut mir jedes Mal weh, wenn man ganz vernünftige Leute reden hört, die sagen, man muss unseren jungen Leute wieder Hoffnungen geben und dann meint man, dass man ihnen irgendetwas vorgaukeln soll, wo doch sie selbst wissen, dass die Realitäten unserer Tage daneben stehen und dagegen stehen. Advent hat mit dieser Art Hoffnung nichts zu tun. Die Bibel spricht nie von Träumen. Von Träumen nur von Predigern, die nicht das Wort Gottes predigen. Die sollen ihre Träume predigen. Wer mein Wort hat, der predige mein Wort recht. An Advent geht es um die erfüllten Prophezeiungen der Bibel. Und an Advent erinnern wir uns, dass diese Worte eintreffen, ja schon eingetroffen sind, zu einem ganz großen Teil. Sie sind verlässlich und wahr und gültig. Das sind doch keine Sprüche und keine Illusionen, sieh, dein König kommt zu dir. Das erleben heute Menschen, die verzweifelt und depressiv sind, erfahren es. Darum möchte ich immer wieder daran erinnern, wie in diesen Wintertagen nun die Fahrpläne unserer öffentlichen Verkehrsmittel durcheinander geraten. Wenn ein bisschen Schnee fällt, dann funktioniert es bei der Straßenbahn nicht mehr. Dann kommen in 5 Minuten 3-mal die 6 hintereinander die Hohenheimer Straße herunter. Und bei der Bundesbahn frieren die Weichen zu. Nur die Fahrpläne Gottes, die laufen exakt und pünktlich ab. Und darauf kann man sich verlassen. Also keine Träumerei, keine Illusionen, keine leeren Hoffnungen, sondern wir wollen uns an die großen Zusagen Gottes halten, unseren Glauben darauf gründen. Und habe ich 4 Punkte ausgewählt, will zuerst Ihnen zeigen, dass es an uns liegt, die Verheißungen Gottes in ihrem letzten Teil noch zu erfüllen. Helft mit, die noch ausstehenden Verheißungen Gottes zu erfüllen. Welche sind denn noch ausstehend? Eine ganze Reihe von ihnen haben sich erfüllt. Jesus ist gekommen, der Sohn Gottes. Das Licht scheint in der Finsternis. Was steht denn noch aus? Die Wiederkunft Jesu steht noch aus. Aber bevor das geschehen kann, hat Gott die Erfüllung einer wesentlichen Verheißung in unsere Hände gelegt, dass nämlich alle Heiden das Evangelium hören sollen. Das war ungeschickt von Gott, dass er das gemacht hat. Darum klappt das in 2000 Jahren nie richtig. Das haben immer nur ein paar wenige der Christen aufgenommen. Wie kann Gott das nur so untreuen Leuten auflegen? Aber an Paulus können wir das studieren, wie das ist. Mit dem Befehl, den er hat und dem Auftrag, der ihm zuteil wurde, dass das Evangelium voll ausgerichtet werde in der Welt. Darum hat er diese rastlose Unruhe. Das hat ihn umgetrieben, dass es sogar noch in Spanien verkündet wird. Und bei den so schlechten Verkehrsverbindungen, da würde jeder heute auf der Autobahn mit seinem Auto sich noch überlegen, ob er sich diese Strapaze zumuten darf, von Illyrien bis nach Spanien und von Jerusalem hinüber, wieder nach Rom. Und das hat Paulus alles zu Fuß oder mit dem Schiff zurückgelegt in vielen Gefahren, weil er die Verheißungen erfüllen wollte. Die Verheißungen, von denen wir auch vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Wo Gott sagt, die Heiden werden es hören, sie werden teilhaben am dem großen Heilsprozess, den Gott einleitet. Alle werden daran teilhaben können. Jetzt muss ich Sie mal fragen, wie machen Sie es denn? Wir sollten uns alle tüchtig schämen. Es geht ja einfach darum, dass wir in diesen Adventstagen die Leute, unter denen wir wohnen, unter denen wir arbeiten, mit denen wir reden, etwas hören vom Kommen Jesu. Wir sollten es weiter sagen. Warum sagen wir es nicht? Nicht bloß, dass sie in die Kirche kommen sollten. Wissen Sie, da können die Leute sich nichts darunter vorstellen. Da meinen sie, das sei ein Stück Heil, dass man dorthin läuft, zur Kirche springen. Nein, nein. Dass ich ihnen sage, Jesus, komm zu dir. Dass ich ihnen ein Liedvers aufschreibe, ein Bibelwort erkläre. Dass ich ihnen sage, was es da bedeutet. Und ich will Sie fragen, ob Sie auf die jungen Menschen zugehen in Ihrer Nähe, ob Sie die Kranken und die Angefochtenen stärken und ermutigen. Natürlich sind Sie scheu und zurückhaltend, aber wenn Sie diese Verantwortung jetzt wieder sehen, wir sind verantwortlich, ob es die Menschen hören und verstehen. Paulus begründet dies auf diese Stelle vom Jesaja-Buch, Kapitel 52. Er schreibt das hier im Vers 21. Denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen, und die nicht gehört haben, sollen verstehen. Diese Verheißung muss doch wahr werden. Am Ende des Römerbriefs spricht Paulus also von dieser Aufgabe, die den Christen gegeben ist, dass sie das weiter sagen sollen, dass es alle erkennen, hören, verstehen. Missionsaufgabe ist eine Verpflichtung. Und das soll in diesen Tagen geschehen. Das Licht scheint in der Finsternis. Und da, wo Sie das weitersagen, passiert das plötzlich. Waren in den letzten Tagen wieder ganz erfüllt. Wenn man oft hilflos, schwerer Krankheitsnot gegenübersteht, was soll ich denn bringen? Und dann sagt man nur ein Wort Gottes. Und dann sagt einer, jetzt sehe ich es wieder klar, jetzt kann ich es glauben. Das Wunder, dass Gott dieses Licht hineinleuchten lässt. Trag's doch dorthin, wo Verzweifelte und Mutlose sind. Trag's doch dorthin, wo Leute sind, die nicht glauben können. Probier's doch einmal, sag's mit ungelenken Worten. Das will Gott tun, aber er braucht den Träger, der das Evangelium weitersagt. Paulus bezeichnet sich als einen Diener am Evangelium. Das Wort Diener ist für uns nicht mehr geläufig, aber vielleicht darf ich Ihnen ein anderes Bild mal vor die Augen malen. Haben Sie das einmal kennengelernt in einer großen Familie, eine treue Hausmutter oder in einer Freizeitgemeinschaft? Die Köchin, die aus der Küche kommt und die Schüsseln herstellt und sagt, bedient euch, esst euch satt, ihr seid hungrig. Und die freut sich mit, wenn die rausschöpfen und essen. So fühlt sich Paulus als einer, der das Evangelium weiterträgt, den Hungrigen bringt. Und er freut sich mit, je mehr davon nehmen, je mehr das erkennen, was ihnen da angeboten ist. Darum treibt es ihn. Das ist die Freude seines Lebens. Es geht ihm doch nicht darum, die Mitgliederzahl der Gemeinden zu vergrößern, sondern es geht ihm ganz einfach darum, dass Menschen das Heil sehen, das angebrochen ist. Helft doch mit, die Verheißungen Gottes zu erfüllen, dass das mit der Heidenwelt zu Ende kommt. 3000 Völker in der Welt gibt es noch, wo es keine Christen gibt. Wo auch die Menschen, die dort leben, gar nicht die Möglichkeit haben, durch etwa Leute, die dort wohnen, das zu hören, in ihrer eigenen Kultursprache. Und in anderen Völkern ist die Zahl der Christen so klein, das muss uns umtreiben und bewegen. Ob das auch mit der Weltmission noch zu Ende kommt, dann kann Jesus Christus wiederkommen. Dann kann das Ende dieser Welt und der Anfang der neuen Welt eingeleitet sein. Das nächste, was ich zeigen will, es muss zu klaren Entscheidungen kommen. Was strebt denn Paulus an, wenn er Diener am Evangelium ist? Vielleicht, dass die Leute getröstet werden. Das Evangelium will ja trösten, aber sagt das nicht. Dass sie glücklich sind. Es ist wichtig, dass wir glücklich sind, aber steht nicht da als das Ziel seiner Predigt. Dass sich neue Gemeinden bilden. Schön, das ist nötig, aber steht nicht da. Paulus sagt, ich bin ein Diener am Evangelium. Warum? Damit die Heiden ein Opfer werden. Ich möchte Sie immer wieder draufstoßen, wie das eigentlich das Entscheidende an der apostolischen Predigt war, dass sie klar gesagt haben, worum es um Christenleben geht. Es geht nicht darum, dass ich ein paar christliche Gedanken habe oder Lieder summe oder irgendwo mitfeiere oder auf der Bank sitze und mich dazugehörig betrachte, sondern dass mein Leben ein Opfer für Gott wird, angenehm für Gott. Mein Leben angenehm für Gott, mein Schaffen, mein Reden, mein Planen, damit mein ganzes Leben für Gott geheiligt wird. Darum geht es um eine klare Entscheidung. Ich streite mich doch mit keinem über die Worte, ob er da Bekehrung dazu sagt oder Entscheidung oder wie er sagen will. Aber dass die Sache passiert, dass nicht in einem Rest unseres Lebens uns andere Mächte, gottwidrige Mächte, auch nicht mein eigenes Ich mich beherrschen kann, sondern er einzieht, dann soll das ganze Leben nun zur Ehre Gottes dargebracht werden. Ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt, gleich setzt das dazu, nicht durch die eigene Verkrampfung unter einer Kasteiung, unter selbstgewählten Frömmigkeitsordnungen, sondern durch den Heiligen Geist. Durch Jesus Christus, der in unserem Herzen wohnt. Durch sein Wort, das uns treibt, so dass unser ganzes Wesen verwandelt ist, dass die Liebe Gottes durchbricht und seine Freundlichkeit unser ganzes Verhalten kennzeichnet, dass wir geheiligt werden, so heißt es im Vers 16 am Ende, durch den Heiligen Geist. Oder noch einmal, im Vers 18, dass die Heiden zum Gehorsam gebracht werden. Das ist sicher das Kennzeichen unserer ich-betonten Zeit, dass man auch das Glaubensleben immer auf persönliche Glücksgefühle hinauslegt. Die wird Ihnen Jesus in Hülle und Fülle geben. Aber der Ansatzpunkt des Glaubens muss der Gehorsamsschritt sein. Ich will mich nicht mehr selber führen. Du sollst als Hirte mich regieren. Ich will mich dem Kommando Jesu unterstellen und seinem Wort gehorchen. Ohne das Wort Gehorsam gibt's kein Christenleben. Leute, die die Bibel zurechtschnipfeln wollen, die können keine Christen sein. Die können Gott nicht angenehm sein, weil sie den Gehorsam leugnen. Wir schrecken zurück vor dem Gehorsam, aber dabei ist es doch die Befreiung, wenn wir hineingeführt werden in die Ordnungen Gottes. Der Liebe, der Güte, der Nächstenliebe, der Freundlichkeit. Den Gehorsam unter den Heiden aufzurichten. Wie geschieht das? Durch Wort und Werk in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. Tun Sie das, wenn Sie Diener am Evangelium sind, Menschen das Licht, das scheint in der Finsternis von Jesus her weitertragen wollen, dann führen Sie Menschen dahin, dass sie Jesus gehorsam werden, ihr Leben weihen. Wie kann ein Mensch denn, der in ganz zerrütteten Verhältnissen lebt, neu werden durch die Kraft des Heiligen Geistes? Noch einmal steht's da. Das ist die Triebkraft, dass Gott selbst die entscheidende Wende und Umkehr in einem Leben vollzieht. Das passiert. Ich habe dieser Tage einen Bericht bekommen von Dr. Petrus Octavianus, der eine Evangelisation hielt in Irian Jaya. Das ist dieser Teil von Indonesien, der auf der Insel Neuguineas liegt. Dr. Petrus Octavianus hat ja vor 2 oder 3 Jahren hier gepredigt, unvergesslich in unserer Kirche. Und da waren viele Widerstände da, vor allem von den christlichen Kirchen, die sagten, der bringt so ein pietistisches Evangelium und da muss man aufpassen, das spaltet unsere Gemeinden mehr. Und da gibt's viel Heidentum noch in Irian Jaya. Die sind ja aus der Steinzeit direkt herübergekommen in unsere Zeit. Und am ersten Abend waren in dem Stadion 20.000 Menschen beieinander. Am vierten Abend 50.000 Menschen. Das in der Moslemwelt und Heidenwelt von Indonesien. Und da schrieb Annie Dück, die ja manche interessante Missionsberichte gemacht hat, die da draußen tätig ist, wie sie am letzten Abend ihre Fetische bringen und verbrannt haben und wie bis hinein in die engsten Kreise der Gemeinde, ja bis hinein in die Kreise der Prediger und Verkündiger und Pfarrer Menschen kamen und ihre Schuld gebeichtet haben. Trunksucht, Unzucht und was alles drin war, wo das Werk des Herrn gehindert wird. Das Licht scheint in der Finsternis, es kommt zu einer Umkehr, zu einer Erneuerung. Und das liegt ja immer daran, dass wir diese ungeklärten Dinge unseres Lebens nun vor Gott aussprechen und bereinigen. Das ist ganz wichtig in diesen Adventstagen, dass wir nicht nur Sternchen verschicken und Zweige weitergeben und Kerzchen anzünden. Das gehört dazu, dass wir Menschen bereiten auf das Kommen Jesu hin. Und dass er Einzug halten kann. Darum spielt das Ermahnen auch so eine wichtige Rolle. Im Vers 14 und 15 spricht der Paulus davon, dass er so gerne ermahnt. Auch das ist bei uns nicht beliebt. Aber beim Paulus ist das jetzt wichtig. Er hat den ganzen Römerbrief für Christen geschrieben. Jetzt klärt sich manches in der Auslegung. Auch Römer 7, wo er von dem Kampf, dem Ringen zwischen Sünde und Heiligung sprach. Das gibt's bei Christen wirklich, aber er hat sie durch all das ermahnt, durch das Angebot Jesu zu nehmen und den Frieden Gottes zu ergreifen und nun in der Kraft des Geistes Gottes zu leben. Das hat jeder von uns nötig. Und wenn Sie niemand haben, der Sie ermahnt, sind Sie ein ganz armer Christ. Wenn Sie niemand haben, der Sie immer wieder aufmuntert und sagt, leb doch entschlossener für den Herrn, mach's doch klarer und eindeutiger. Der sie auch aus dem Wort der Bibel ermahnt. Wie schön ist das, wenn man in Hauskreisen nicht bloß über die Bibel diskutiert, sondern sich gegenseitig auch seelsorgerlich in Zucht nimmt. Das führt zum Dritten, wir brauchen einander. Am Dienstag stand in der Stuttgarter Zeitung ein Bericht von einer Podiumsdiskussion, die offenbar in Stuttgart stattgefunden hat. Und da hieß es am Ende, es sei der zentrale Auftrag der Kirche. Was ist der zentrale Auftrag der Kirche? Dafür zu wirken, dass die gesamte Menschheit zu einer Gemeinschaft wird. Wissen Sie, das ist Aufgabe der UNO oder das hat sich der Sozialismus vorgenommen. Dass Sie wissen, ich habe dieses Ziel nicht. Ich habe nur das Ziel, ein Paar in die Gottesherrschaft hinüberzurufen. Ein Paar in die Nachfolge Jesu zu führen. Was anderes werden wir gar nie erreichen. Und in dieser Gemeinschaft der Mitchristen, die den Ruf Jesu gehört haben und nun wirklich alternativ leben, nämlich allein dem Kommando Gottes folgend, das sind Leute, die eine große Bruderschaft darstellen, eine Liebe. Wenn sie sich da dazugehörig fühlen, schließen sie sich an zur Gemeinde Jesu. Und Paulus schreibt das schön, wie ihn das treibt, nach Rom zu kommen und die Christen dort auch zu sehen und von ihnen erquickt zu werden. Kennen Sie das, wenn Christen einander erzählen, was sie erleben und erfahren, sie mit Jesus erlebt haben? Wenn andere von ihnen Entdeckungen weitererzählen, darum kommt man zusammen. Können Sie es nicht auch langsam merken, dass die neben Ihnen, Ihnen was mitzuteilen haben? Laden Sie sich mal ein, dass Sie mal ein Tässchen Tee miteinander trinken oder ein wenig erzählen von Ihrem Glauben, was Sie mit Gott erfahren haben. Das sind doch Schätze, die den anderen stärken, was in Ihrem Leben schon geschehen ist durch die Güte Gottes. Und wenn man dann irgendwo hinkommt und hineingeführt wird in die Gemeinschaft der Christen, wird man ja erst richtig warm, wenn man miteinander beten kann und über die innersten Dinge des Glaubens reden. Nicht bloß über die Politik, sondern über die Glaubensgemeinschaft, die man hat. Das will Paulus mit den Christen in Rom teilen. Der Austausch ist ganz arg wichtig. Aber nun erzählt er auch, wie der Austausch damals schon gepflegt wurde. Es wundert uns, dass Paulus seine Terminplanungen so einrichtet. Er will unbedingt nach Spanien, aber vorher muss er nach Jerusalem, weil er das Geld überbringt. Nun gab es damals keine Banken, die den internationalen Zahlungsverkehr machen. Aber es ging ihm nicht bloß um das Geld, sondern mit dem Geld soll ein Gruß erfolgen. An die Christen in Jerusalem, die ja so viel leibliche Not haben. Vielleicht war es auch die Folge, dass sie damals alles verkauft hatten, was sie hatten und alles gemein hatten. Man muss eben auch wirtschaften können, dann sind sie verarmt. Ist auch möglich. Für manche, die das als so ideal immer darstellen in der Apostelgeschichte, wenn man alles hergibt, ist eben auch schwierig. So funktioniert hat es offenbar nicht in Jerusalem. Es kam große Not dort in der Gemeinde. Und Paulus ruft nun die Christen im Ausland aus der Heidenwelt auf, die mitzustärken, weil so viel geistlicher Segen von Jerusalem in die Welt hinausging, nun wieder zurückzugeben in materiellen Gaben. Das Opfer, das wir geben, das hat nie, gar nie irgendeine materielle Bedeutung. Es ist immer ein geistlicher Vorgang. Sie wissen, dass ich Sie nie dränge oder drücke. Aber dass Sie wissen, da können wir etwas abstatten, an dem Werk Gottes hinüber und herüber. Und das ist uns wichtig, dass es nicht in anonyme Kassen fließt, sondern dort, wo die Bruderschaft des Glaubens gelebt und erfahren wird. Und dann sagt er noch von den Reiseplänen, wie wichtig ihm das sei, die Freude zu teilen und einander erquickt zu werden und den vollen Segen Christi mitzubringen. Wenn Sie wo im Urlaub sind oder beim Skifahren, suchen Sie eine Christengemeinde. Wir haben neulich in Garmisch-Partenkirchen an einem Sonntag, im letzten Oktobersonntag, in einer kleinen Freikirche, die in einer Laden, so in einem Laden drin untergebracht war, ganz provisorisch, an einer unheimlich stickigen Luft, solch eine Gemeinschaft erlebt, dass wir so erquickt und fröhlich waren. Wir haben sie alle nicht gekannt, von niemandem Namen erfahren, aber wir haben gemerkt, hier ist des Herrn Tempel. Sie hatten nicht mal die gleiche Konfession wie ich. Es waren Jesus-Jünger, mit denen wir Gemeinschaft hatten. Und nur noch als viertes die Gebetsunterstützung, die Paulus so wichtig ist, helft mir kämpfen durchs Gebet. Das Gebet ist kein Selbstgespräch und das Gebet wird sehr vernachlässigt. Wir sind immer kleine Gruppen. Wir sind im Gottesdienst viel, in den Gebetsgruppen sind wir ein Paar. Schließen Sie sich an, wenn Sie wissen, dass man einen großen Dienst tut übers Gebet. Die, die zur Operation müssen und schwer krank sind, gehen Sie hinein in die Gebetsgruppen. Lassen Sie das erfahren, wie Gott seine Wunder tut durchs Gebet. Durch Wunder und Zeichen wirkt er auch heute. Und wir wollen Gott bitten, auch über der ganzen Macht der Finsternis, die oft bei unseren jungen Menschen sichtbar wird, in der Art, wie sie versucht werden und weggetrieben werden auf Wegen, wo wir sie nicht mehr steuern können. Dass wir beten, dass Paulus so viel hält vom Gebet derer, die mit ihm kämpfen, die mit ihm stehen. Er will nichts wirken, wenn nicht die Gemeinden im Gebet dahinter stehen. Durchs Gebet öffnen sich verschlossene Türen. Durchs Gebet ist uns viel möglich, dass Gott selbst seine Pläne ändert, um der Gebete der Gläubigen willen. Für mich, sagt er, betet für mich. Das dürfen Sie nachher sagen, dem neben sich. Sie müssen in dieser Woche viel für mich beten. Ich wundere mich immer wieder, dass es Leute geben sollen in unseren Gottesdiensten, die sagen, ich kann darauf verzichten, dass jemand für mich betet. Paulus konnte nicht verzichten. Haben Sie jemanden, der für Sie betet? Hauen Sie den neben sich an und sagen, bet für mich in der kommenden Woche. Ich habe schwierige Dinge. Wir wollen das wahrnehmen, füreinander eintreten und für die, die an der Front stehen, in schwierigen Aufgaben. Wir wollen beten für die Besuche, die wir machen, wenn wir jetzt hingehen zu Kranken, zu Angefochtenen, zu ablehnenden Menschen, um ihnen vom Kommen Jesu zu sagen, Herr, dann geh du mit und schieb du den Riegel weg, damit Herzen sich öffnen. Und Paulus schließt mit dem Gruß des Friedens. Frieden heißt in der Bibel, dass beim Gott des Friedens der Frieden ruht, auch wenn unter uns die Welt zerbricht. Und er hat viel im Römerbrief davon geschrieben, von diesem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Den Frieden, den man haben kann im Sterbebett, wenn sich Menschen von einem abwenden, wenn sie übel über uns reden, wenn Feinde uns bedrohen, so hieß es doch vorher, wenn sie euch verhöhnen und verschmähen in Jesaja 51, Frieden haben in Gott. Der Gott, der mich birgt, der will in diesen Adventstagen bei uns einkehren und will klare Entscheidungen machen. Und er will, dass es durchdringt in unsere Häuser in Stuttgart, dass es viele hören und bis an die Enden der Erde. Amen.